Mich von Haushalt entschieden, kam dann auch
meine Mitarbeiter.
Und ich kam eigentlich sehr gut mit ihr zurecht.
Oder in die Lage, was
meiner eigenen Mutter.
Ruhrtal. Biografische Geschichten aus dem Pflegeheim. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ruhrtal. Hier könnt ihr Bewohnern und Bewohnerinnen von Pflegeheimen zuhören, die aus ihrem Leben erzählen. Neue Folgen gibt es jeweils am ersten Freitag des Monats.
Hallo auch von mir. Mein Name ist Hans und ich bin Altenpfleger. Die Gästin dieser Folge ist 90 Jahre alt. Und wenn du das Wort Gästin mit Befremden oder gar Unwillen gehört hast, dann klicke dich sofort raus. Sonst wird nämlich dir Frau Weiß mit ihren zeitgemäß modernen Ansichten den Kopf durchpusten. Guten Morgen, Frau Weiß.
Guten Morgen.
Wie sind Sie denn heute so in den Tag gekommen?
Bisschen schwierig. Ich bin ja eine Schmerzpatientin und es war nicht so ganz leicht. Aber ich habe geschlafen und ich habe tatsächlich verschlafen, dass ich die Medikamente bekommen habe.
Aha. Also, die Kollegin hat die reingebracht und Sie haben das gar nicht gemerkt.
Ich habe es gar nicht gemerkt.
Ja. Schlafen Sie denn öfter so tief und fest oder war das eine Ausnahme?
Das war keine Ausnahme. Ich träume sehr viel, aber es sind keine Albträume. Und das beruhigt mich dann im Sinne.
Ja.
Da setze ich mich aber auch mit meinen Träumen immer ein bisschen auseinander.
Können Sie irgend so einen unverfänglichen einen Traum erzählen, irgendwie wie die so ablaufen?
Doch.
Nicht, passt nicht so.
Ich will nicht Träume interpretieren.
Nein, so grundsätzlich wollte ich noch fragen mit dem Schlafen. Haben Sie da Probleme oder können Sie gut schlafen?
Ich kann im Großen und Ganzen gut schlafen, ja. Das habe ich schon immer gekonnt. Und deshalb haben wir uns auch in den Ehebetten irgendwann getrennt, weil mein Mann konnte nicht gut schlafen und dann mein Schnarchen, das kommt ja dann, bin ich in ein anderes Zimmer gezogen und wir konnten uns aber von Weitem sehen, das hat dann genügt.
Ja.
Aber ja. Ich musste das schon akzeptieren, dass er nicht schlafen konnte. Und in den Ferien, wenn wir zusammen Urlaub machen, dann hat er immer eine Schlaftablette genommen, damit er meinen Schnarchen nicht hört.
Ist ja auch, finde ich, ganz gut, wenn er jetzt nicht die immer genommen hat.
Ja.
Weil Nebenwirkungen und so sind ja auch nicht ganz so leicht. Ne? Ja. Sie wurden am 26.06.36 geboren. Habe ich das richtig zusammengefasst? Gut. Und wo?
In Aachen.
In Aachen.
Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich in Aachen, der Kaiserstadt, geboren bin.
Aachen ist ja auch eine sehr schöne Stadt.
Ja, natürlich. Ja? Geschichtsträchtig und in jeder Weise. Deshalb bin ich auch stolz drauf, dass ich in Aachen. Jeder sagt Aachen, oh ja.
Ja. Und Sie haben dann auch die gesamte Kindheit dort verbracht?
Meine Kindheit, die war sehr unterbrochen. Wir sind, solange ich Kind war, 16 Mal umgezogen.
Mhm.
Das waren sehr unruhige Zeiten, sodass ich nicht zu einer bestimmten Wohnung oder zu bestimmten, natürlich habe ich Erinnerungen, aber das, und wir sind aber immer nur innerhalb eines bestimmten Horizontes. Wir von Aachen nach Köln, von Köln nach Aachen, so ging es und dann letztendlich in die Eifel.
War das jetzt auch beruflich bedingt oder durch den Krieg, der ja dann irgendwann auch angefangen hat?
Das war durch meinen Vater. Meine Mutter war ja nicht berufstätig, aber durch meinen Vater war das. Der kriegte hier eine Stelle, da eine Stelle. Und mein Vater war sich dann hinterher auch, der ging dann in die Nazi-Partei. Und dann ist er irgendwann Regierungsrat geworden und dadurch auch immer dieser Wechsel im Beruf.
Für Familie und Kinder ist das nicht immer schön, ne?
Man kann Freundschaften nicht pflegen und in der Schule nicht beständig, hat nicht die gleichen Lehrer.
Ich hatte auch gar keine Schulzeit in dem eigentlichen Sinne. Als wir dann in Köln wohnten, in einem kleinen Haus, da habe ich noch Erinnerungen dran, aber wir mussten jede Nacht in den Luftschutzbunker.
Ja.
Da war Krieg und das habe ich da erlebt. Und dann mussten wir immer schnell angezogen werden.
Haben Sie denn die Kindheit trotzdem irgendwie so durch den familiären Zusammenhalt oder die Beziehung zu Ihrer Mutter, zu Ihren Geschwistern vielleicht, doch als eher schön empfunden oder war das insgesamt nicht so schön?
Also da habe ich keine schönen Erinnerungen dran. Das ist nicht so. Ich bin damals auch mit den Rollschuhen gefahren und dann auf einmal da kam ein Auto und da saß ich vor dem Auto. Es war mir aber nichts passiert. Diese unschöne Erinnerung habe ich.
Ja. Und ich muss jetzt mal gerade so rechnen, 36, normal wären Sie 42 zur Schule gekommen.
Ja, und das hatte aber auch nicht richtig. Ich kam in die Schule und es war gar keine Schule.
Ja.
Ja, dadurch habe ich die ersten Schuljahre eigentlich überhaupt nicht erlebt.
Nachkriegszeit war die Schule wahrscheinlich auch nicht viel besser organisiert oder ging es dann so langsam irgendwie los?
Ja, die Nachkriegszeit, wir wurden dann evakuiert, wie man damals so schön sagt, aber nicht weit weg, sondern wir wohnten dann in Gummersbach in einer Fabrik. Also da waren Räume für uns und weil mein Vater ja nicht im Krieg war und meine Mutter, die von da aus dann mit dem Fahrrad nach Aachen gefahren ist, wo da ihre Mutter wiederum auf den Tod lag. Also ich habe diese Nachkriegszeit und ich sehe mich immer noch da, wo wir wohnten, da war eine Wiese und da war eine Schaukel.
Mhm.
Und dann bin ich geschaukelt und habe in den Himmel geguckt und habe gesagt, lieber Gott, ich möchte mich einmal noch satt essen. Und worunter ich gelitten habe, ich war ja katholisch und dann wurde ich da, das war ja das Alter, wo ich dann auf die Kommunion, da musste ich aber einen langen Weg gehen bis zu dem Kommunionunterricht und da waren immer ein paar Jungen, die mich geärgert haben. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Also diese meine frühe Kindheit und das habe ich nicht in schöner Erinnerung. Ich würde sagen, ich habe da keine freudigen Momente in der Erinnerung. Es waren sicher auch ein paar freudige. Und dann kamen die Amerikaner und dann wurde uns gesagt, da kriegt ihr Schokolade. Da kann ich mich erinnern.
Aha. Ja, Sie hatten gerade noch die Eifel als Wohnort erwähnt. Das war auch in dieser Zeit, in der Eifel. Oder war das später?
Nein, das war eine sehr unruhige Zeit. Und dann konnten wir aber, weil mein Vater stammte aus der Eifel, aus Wachsweiler. Und dann sind wir aber dreimal in Wachsweiler gewesen, nicht nur einmal. Ich kann das schon gar nicht mehr nachvollziehen. Aber letztendlich ist dann Wachsweiler der Ort gewesen, wo ich, da war ich 14, da bin ich dann auch zum Gymnasium. Das war aber auch anfangs etwas schwierig. Man musste ja auch eine Aufnahmeprüfung machen. Und dann hatten wir Schule bei einer Frau, die sehr intelligent war, aber die jetzt noch keine Lehrerin war. Aber da haben wir in einer Schusterwerkstatt die Kinder, die da in dem Alter waren, dass sie zum Gymnasium gehen konnten, da haben wir gelernt. Mhm. Und diese Lehrerin, das war eine sehr begabte Frau, die hat dann all die Jahrgänge unterrichtet. Aber da habe ich keine schlimme Erinnerung dran.
Ja.
Das war gut.
Ich denke mir, das ist dann auch so eine Sache, Gymnasium, Schule, es geht voran, es geht weiter, man hat eine Perspektive, ne? Man erlebt Menschen, die was können. Diese Lehrerin scheint ja eine ganz tolle Frau gewesen zu sein.
Ja, und die hat auch ein Krippenspiel aufgeführt, kann ich mich noch gut erinnern. Und ich war ein Engel.
Aha.
Ja, und natürlich Religion hatten wir bei dem Pfarrer.
Das sieht so aus, als wenn der ein bisschen steifer gewesen wäre und nicht so begabt pädagogisch. Ihr Gesichtsausdruck.
Sind Pfarrer.
Ja. Aber Gymnasium, denke ich mir, heutzutage ist es ja so, man hat für viele Fächer verschiedene Lehrer. Hier war das aber eine Lehrerin, die erstmal das meiste
gemacht hat. Nur weil wir in diesem Raum waren. Und das änderte sich dann nachher, weil wir konnten dann mit einem Lastwagen zur Schule nach Pulp fahren. Und auf diesem Lastwagen saßen wir dann.
Also das war der Schulbus? Das
war der Schulbus, ja. Und dann war die Schule noch nicht wieder aufgebaut. Das war eine Volksschule. Jedenfalls, ich habe da so recht und schlecht, bin ich auf dem Gymnasium gewesen.
Mhm. Und jetzt muss ich mal überlegen, so mit 18, 19 ist man meistens fertig damit. Das hieße 36, 46, 5 frühen 50ern, oder? Habe ich da mich jetzt verrechnet? Das kommt hin, ne?
Ja, und da in Prüm ist ja ein sehr bekannter Ort und der geschichtlich hat er ja auch viel zu sagen. Und dann war, als sich das Regino-Gymnasium, Regino war mal Abt von dem Kloster, das hing alles Kirche, Salvatorkirche und das Regino-Gymnasium. Und da bin ich ganz gerne auf der Schule gewesen. Mhm. Aber das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir waren eine gemischte Klasse. Das war vorher ein reines Jungengymnasium. Aber wir durften in der Pause nicht zusammen mit den Jungen. Also, es war verrückt, aber ich war ein bisschen privilegiert. Da waren ja viele Söhne und Töchter von Nicht-Akademikern, sage ich jetzt mal. Und mein Vater hatte ja den Doktortitel und ich war auch etwas privilegiert, aber ich habe auch immer gern den Mund aufgemacht und habe meine Klassenkameraden verteidigt, wenn irgendwas war. Dadurch wurde ich natürlich schnell Klassensprecher. Es ist auch eine besondere Zeit gewesen. Und dann letztendlich habe ich dann da das Abitur gemacht, da in dem Regino-Gymnasium.
Ja. Hatten Sie auch irgendwelche Lieblingsfächer?
Mein Lieblingsfach war Geschichte. Aber ich konnte nie die Zahlen behalten. Aber ich war immer so interessiert, wie eins aus dem anderen folgte. Und wir hatten einen Geschichtslehrer, für den ich sogar geschwärmt habe. Aber dann, als ich in Bonn studierte, hat dieser Geschichtslehrer mich besucht. Und was wollte der? Sex. Da war dieses Kapitel zu Ende. Aber ich bin wirklich, also der Glaube hat immer für mich eine große Rolle gespielt. Damals, auch Religion hatte ich ja so gerne. Vor allen Dingen, ich kriegte immer gute Noten, ich hatte immer viel zu fragen. Das haben Lehrer ja ganz gerne.
Ja, ja.
Und ich konnte mir nie vorstellen, das war alles noch nach dem Krieg, da, als dann die Abiturienten vorgestellt wurden, das war immer in so einem Treppenhaus. Und dann habe ich immer da oben hingeguckt und habe gedacht, du wirst da niemals stehen. Konnte mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich das schaffen würde. Ich war, wollen wir mal so sagen, ich war eine interessierte Schülerin, aber ich war nicht so, dass ich da laufend die guten Noten geschrieben hätte.
Ich würde jetzt gerne noch wissen, Sie hatten vom geschichtlichen Interesse erzählt und von Ihrem Glauben. Können Sie auch so sagen, das kommt eher von der Mutter her oder irgendwie hat sich einfach so entwickelt?
Von meiner Mutter her, ganz eindeutig. Ganz eindeutig, meine Mutter, die war ganz eindeutig von der Mutter. Mein Vater war eher neutral. Ich habe auch immer von meinem Mann gesagt, er ist neutral. Nee, ich hatte da einen anderen Ausdruck für. Auf jeden Fall mein Vater. Und der kriegte dann nachher in Wachsweiler noch mal eine Stelle. Und der wurde dann Amtsbürgermeister, sodass das auch, das war eine gute Stelle. Und er hat diesen Job sehr gerne gemacht. Und ich war dann, aber bei mir trat dann auch etwas Unerwartetes an. Ich habe ja noch eine Schwester und meine Schwester, die bekam, ich will diesen Zwischenaufenthalt nicht nennen, die bekam Kinderlähmung. Und da war die 6 Jahre alt. Und das hat mich geprägt. Und meine Mutter ist sehr schwer mit dieser Krankheit fertig geworden. Die war sowieso leicht depressiv. Und dann hat es immer geheißen, die arme Ellen, die arme Ellen. Und dadurch bin ich auch nie, wie dann die Heranwachsenden dann auf Festen gewesen, und weil die arme Ellen konnte ja nicht. Und die wird nie heiraten. Das war immer der größte Kummer meiner Mutter damals. Einen Freund haben, heiraten, Kinder kriegen. Das war das Ideal, ja. Und das ist dann die Zeit in Wachsweiler gewesen und die Zeit, ich bin wirklich gerne in die Schule gegangen und ich war ja auch Fahrschülerin. Also das war eine sehr intensive Zeit und wie gesagt, da war dann die Geschichte mit meiner Schwester. Und meine Schwester, die kam dann in den Internat in Poppard, weil die konnte ja nicht zur Schule gehen. Und meine Schwester, die hat sehr, sehr früh, auch als sie dann studiert hatte, hat sich von zu Hause irgendwie losgesagt. Mhm. Als Beispiel, sie kriegte immer, wenn sie nach Münster fuhr, wo sie dann später studiert hat, kriegte sie immer noch ein Kotelett mit oder was zu essen. Dann sagte meine Schwester, im Übrigen brauchte mir kein Kotelett mitzugeben. Und, was ganz wichtig war, ich gehe auch nicht mehr in die Kirche. Und das hat meine Schwester sehr geprägt, aber ich habe meine Schwester sehr geliebt.
Ja.
Und noch heute. Ja, das war die Zeit, die Schulzeit. Und als ich dann endlich das Abitur hatte, da wusste ich, dass ich studieren wollte. Ich wollte ja Lehrerin werden.
Also hatten auch so ein bisschen Einfluss die guten Lehrer, die Sie so erlebt haben in der Zeit, oder?
Ja, die Lehrer unterschiedlich, ja. Unterschiedlich. Und die Lehrer hatten auch ihre Spitznamen. Also ich war ja auch eine Zeit lang im Internat. Da habe ich für eine Lehrerin richtig geschwärmt. Mhm. Und das war auch für mich so, das wusste ich schon sehr früh, dass ich Lehrerin werden wollte.
Also diese Vorstellung, die Sie eben geschildert haben, Freund, Mann, also heiraten, Kinder, das war klar für Sie, das ist erstmal nicht mein Weg.
Doch, doch, Doch.
Und das andere haben Sie so nebenher dann noch studiert.
Sie werden sich wundern, als ich dann in Bonn studierte, da war immer noch der Wunsch, Lehrerin zu werden. Ja. Und dann, das ist irgendwie eine verrückte Geschichte. Mein Mann, der war auch damals in Prüm, aber der war im Konvikt. Und in Konvikt war ja so ein Ort, wo die, es waren ja nur Jungen, da wurde immer drauf Wert gelegt, dass die Priester werden. Aber das ist denen nicht gelungen. Und Karl-Heinz, für die wahren Arten auch mit dem Krieg zu tun, ja, die größeren, da war es schon so, dass man für die geschwärmt hat. Und jetzt sieht sich irgendwie, sollte mich vorbereiten auf eine Prüfung, da geht ja die Tür auf und da ist das Karl-Heinz. Und dann, da wusste ich den Spitznamen, Capeco. Und Karl-Heinz hatte hinterher gesagt, da habe ich gedacht, dat, mit dem Mädchen musst du dich verabreden, die will ich noch mal wiedersehen. Und das war in der Zeit, wo ich in Bonn studiert habe, das war auch eine besondere Zeit. Ich habe dann bei zwei Frauen gewohnt, nicht verheiratet. Die eine war Bibliothekarin, die andere hat den Haus und Männerbesuch war nicht erlaubt. Aber da ich ein mitteilsamer Mensch bin, dann habe ich eines Tages zu ihnen gesagt, ja, ich habe da jemanden kennengelernt, der kommt mal gerne. Die haben mir das dann erlaubt. Und dann haben wir da auf Karl-Heinz und ich war ja nun sehr bange, was die Sexualität anbelangt. Wir hatten ja keine Ahnung. Und dann hatte ich da so einen Kanonenofen. Und wenn Karl-Heinz des Abends da und wir, da war so ein kleines Kanapee, da saßen wir zwei dann. Vor lauter Küssen ist da immer das Feuer ausgegangen. Und er musste dann noch ziemlich weit gehen und ich hatte nur einen Wunsch, dass er doch mal eine Nacht bei mir bleiben könnte. Das ist ja heute, ist alles Schnee von gestern, ja. Aber so bin ich groß geworden und die Religion hat weiter eine Rolle gespielt. Also das und ich, mein Mann wohnte da in Schwarzrheindorf, da gibt's ja auch eine berühmte Kirche. Und dann hat Karl-Heinz immer ein Gebetbuch genommen, dann hat er irgendwo immer ein Bild von mir. Das war sein Sonntagsgottesdienst. Ja, und dann passierte, also es ist mein Leben, das ist nicht geradlinig. Dann passierte Folgendes. Dann wussten wir ja, dass wir sehr schnell, dass wir heiraten wollen. Und das haben damals viele Mädchen gemacht. Dann konnte ich nach Köln fahren und da in zwei Semestern oder ich weiß nicht mehr wie viel, wenn ich dann die Prüfung gemacht habe, dann war ich Realschullehrerin. Also nicht das, was ich eigentlich wollte. Ja. Und das war mir dann aber sehr recht. Das war ja dann nicht so eine schwere Prüfung. Ja, und dann konnten wir mit anderen Worten heiraten. Und das Problem war, dass die Mutter von Karl-Heinz, die hätte gerne gehabt, weil die vom Bauernhof kam, aber sie war jetzt mit einem Lehrer verheiratet, die hätte gerne eine große Hochzeit gehabt. Aber meine Mutter, die vermisste den Doktortitel bei Karl-Heinz. Und dann wurde das nur eine kleine Hochzeit. Ja. Und bei dieser Hochzeit, da haben sich die Schwiegermütter richtig verkracht.
Oh, ja.
Meine Hochzeit war scheiße. Aber ich sag heute nur, gut, wenn die Hochzeit daneben ist, aber die Ehe hat funktioniert.
Ja.
Und das haben wir dann gelernt. Und erst habe ich immer gesagt, meine Mutter und Karl-Heinz seine Mutter. bis wir dann mal gesagt haben, welche Schwierigkeiten wir mit unseren Müttern haben. Da hat sich dann das bei uns entwickelt, dass wir gesprochen haben. Ich habe später immer noch zu meinen Kindern gesagt, redet ihr miteinander. Das Reden miteinander hat uns gerettet und ja, und dann habe ich natürlich wunschgemäß Kinder gekriegt. Und ich war keine gute, wie man so sagt, die Hausarbeit, das war jetzt nicht, ich habe früher bei der Hausarbeit oft den Schulfunk gehört. Dann habe ich mich dabei ertippt, wie ich mit dem Staubtuch in der Hand mich hingesetzt habe und nur zugehört. Also, und dann hat sich das für mich sehr gut ergeben. Dann bin ich zu einem Frauentreff gegangen, ich weiß noch gut, mit einer Nachbarin. Und dann habe ich gedacht, und ich habe gern diskutiert, dann habe ich gedacht, so etwas Elisabeth kann, das könntest du eigentlich auch machen. Und dann ist hier gegenüber, ist ja die Camilluskirche. Ja. Dann habe ich zuerst mal eine freie Frauengruppe gegründet und dann ging es weiter und dann ist das schließlich die KfD geworden, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, mit so einem Verband, da kriegt man auch noch mehr Anregungen. Ja. Und ich habe zwei Frauen gefunden und wir haben das Ganze dann zu dritt gemacht, aber das hat mein Leben dann erfüllt. Und mein Mann, und wenn wir getrennt waren, er war weg und ich war mal weg. Und wenn wir dann nach Hause kamen, dann sind wir immer zum Griechen essen gegangen. Und dann hatten wir, und dann musste ich erst erzählen oder er, sodass ja. Wir hatten durch diese Frauenarbeit hatten wir Gesprächsstoff. Und mein Mann war auch so, der kam aus der Schule und der hat auch seinen Ärger. Man hat das ja oft gehört, dass die Männer gar nicht von ihren Problemen gesprochen haben. Aber mein Mann hat das getan. Mhm. Und das war gut. Das war gut.
Also Ihr Mann war Lehrer.
Der war Lehrer. Ja. Weil sein Vater, die Vorfahren waren alle Lehrer. Also das war schon klar. Und unser Ältester, der Christian, ich weiß den noch, als der so in der Lehrer werde ich nie. Der wird bald pensioniert als Lehrer.
Ja,
ja, ja. Aber wie das so ist mit Kindern. Und ich habe mich auch nie als tolle Mutter empfunden. Da kann ich nicht stolz drauf sein. Ich fand Muttersein als sehr schwierig. Und jetzt bin ich ja 90 Jahre alt geworden und dann hatte ich schon so immer von den Todesanzeigen gesprochen. Da sagt unser Stefan, das ist der Zweite, da sagt der Mutter, jetzt hörst du mal auf. Wir freuen uns, dass du noch da bist. Also jetzt war das gut. Und mein Mann ist leider schon vor 10 Jahren gestorben. Der hatte auch einen Herzinfarkt, aber dann war das wieder, hatte er das wieder. Ach, das war die schönste Zeit meines Lebens, als er dann wieder so weit gesund war. Aber dann ist er doch krank geworden und hatte Krebs und er ist aber, ich bin aber froh, er ist zu Hause gestorben und da war so ein netter Pfarrer, der war auch mal hier als Pfarrer und dann sagte er so zu mir, bei uns gab's ja dann immer die letzte Ölung und das heißt ja jetzt nicht mehr so. Und dann war der war so schlau und sagte, nee, sowas macht er nicht bei meinem Mann. Und dann sollte er ins Hospiz und dann kam er aber vorher noch nach Hause und dann ist er auch zu Hause gestorben, mein ältester Sohn und ich, wir waren dabei. Und das war, ich weiß im Nachhinein, was mein Mann alles geleistet hat. Der war unglaublich ordentlich, der hat Bücher geschrieben, und der war praktisch. Und ich war überhaupt nicht praktisch. Naja, boah, das ist jetzt so im Großen und Ganzen mein Leben. Und jetzt bin ich hier und ich weiß ganz genau, da war noch die Rede davon, weil ich ja hier ein Haus, allein im Haus gelebt habe, lange. Und da ist eine sehr nette Frau, die kannte mein Mann noch, und das ist auch eine längere Geschichte auf jeden Fall. Natalia ist aus der Ukraine, aber die spricht gut Deutsch, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich habe die auch verführt, wählen zu gehen. Und aber Natalia, die kommt jetzt immer mich besuchen. Und für meine Kinder, die sind untereinander gut vernetzt. Unser Ältester, die wohnen in Freiburg.
Das ist der Lehrer, der...
Das ist der Lehrer, genau. Ja. Und der Stefan, der Zweite, mein Mann, wäre immer gerne entweder Lehrer oder Architekt geworden. Und der Stefan ist Architekt geworden. Aber in einem bescheidenen Maß, der war immer bei der Stadt Aachen. Ja. Da ist er noch. Mhm. Da ist er noch, aber Aachen war dann ja auch gut. Ja, und deshalb, ich arrangiere mich damit, dass ich hier bin. Und es ist jetzt nicht so, als ob ich das jetzt schrecklich finde. Es war ja auch mein Wille. Ich wusste, dass ich nicht zu Hause bleiben kann. Ich bin ein Mensch, ich kann nicht gut sagen, machen Sie das so oder machen Sie das so. Natalia, die habe ich auch schalten und walten gelassen. Ja, das ist eine richtige Freundschaft. Ich hätte manches anders gemacht. Aber dann sage ich mir immer, muss es anders sein? Und jetzt bin ich hier und ich arrangiere mich damit, dass ich hier meinen Lebensabend verbringe. Und ich lerne Menschen kennen, aber ich... Und irgendwann merkt man ja auch gar nicht mehr so genau, dass die am Stock gehen oder mit dem Rollator kommen oder da sitzen. Ja. Das sieht man gar nicht mehr. Man sieht den Menschen.
Mhm. Ja.
Und ich, für mich ist auch ganz schön, weil ich ja früher hier aktiv war, da habe ich auch den einen oder anderen Wiedererkennungseffekt.
Ja, das hat man oft hier, ne, dass Leute sich hier nach Jahren oder ganz langer Zeit wiedersehen. Ne?
Ja, genau.
Ja. Ja. Haben Sie immer hier in der Gegend auch gewohnt und gelebt?
Ich bin leider, also ich bin immer zu Fuß zur Kirche gegangen. Aha. Und die Frauengruppen, die waren da auch in Camillus. Das ist ja leider jetzt, weil das ist ja auch ein schreckliches Bauwerk gewesen damals. Aber ich habe da einen Pfarrer, den habe ich sehr geschätzt, Pater Sperlbaum. Und die haben ja ihr, in Anführungszeichen, ihr Mutterhaus in Freiburg. Da ist mir auch ein großer Wunsch erfüllt worden. Christian und Ute. Ute kommt aus dem Sauerland, der Älteste, der Lehrer. Mhm. Die haben standesamtlich geheiratet. Und dann habe ich immer so still bei mir gedacht, wenn die mal kirchlich heiraten wollten, dann wirst du den Pater Sperlbaum an. Und das haben sie ganz freiwillig. Ich habe überhaupt nicht gedrängelt oder was. Und dann sagten sie eines Tages zu mir, das hatte aber was damit zu tun, dass die Ute einen Leberschaden hatte und die ist transplantiert. Und das war noch Und dann haben sie gesagt, sie würden gerne kirchlich heiraten. Und dann hat der Pater Sperber, der hat das genau richtig gesehen. Er sagt, ich werde aber keinen Gottesdienst machen. Er wird die Trauung machen. Und er hatte eine hervorragende Predigt gehalten. Und dann haben nachher Kollegen von Ute gesagt, hör mal, ist es bei einer katholischen Trauung immer so? Ja, und er liegt, der Pater Sperber liegt jetzt hier auf dem Priesterfriedhof. Ja. Ja, also das ist, also die Religion spielt nach wie vor eine große Rolle für mich.
Ich habe gehört, Sie haben ein Morgenritual, dass Sie morgens die Morgenandacht hören.
Ja, klar. Ich habe auch sogar schon Korrespondenz. Ich habe die schon angerufen und also ich habe auch schon Korrespondenz mit einem gehabt. Also am liebsten würde ich immer, wenn die Morgenandacht vorbei ist, diskutieren, ob sie mir gefallen hat oder nicht.
Ja,
aber
ja.
Das hat sich ja Gott sei Dank alles zum Besseren verändert. Also früher die Morgenandachten, weiß ich gar nicht, ob ich die so gehört habe. Aber das hat sich jetzt alles viel größere Offenheit.
Ja.
Und wir sind ja jetzt auch hier, Camillus hat ja nicht mehr so viel zu sagen, aber wir sind ja jetzt eine ökumenische Gemeinde, gefällt mir auch sehr.
Ich hab nicht, bin nicht so, also KfD erwähnten Sie zum Beispiel. Ich habe das schon mal gehört, aber so genau kann ich mit diesem Begriff nichts anfangen. Können Sie dann doch so ein bisschen den Hintergrund erläutern?
Also die KfD ist die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland. Und die haben ganz früher haben die der Mütterkreis sich genannt. Aber als ich dann, und dann haben wir ja auch über Themen gesprochen. Und die haben sich so geändert. Es gibt ja jeden Monat, alle zwei Monate gibt's eine Mitgliederzeitung und sie sprechen heute über Sexualität im Alter. Das war ja immer ein Tabuthema.
Ja.
Da hat ja kein Mensch drüber gesprochen. Deshalb bin ich auch gerne in der KfD Mitglied und jetzt bin ich dazu noch, gibt ja auch den Frauenbund. Und da hat man früher immer gesagt, das sind die Frauen mit Hut. Das waren die Frauen, also bei der KfD, die ist an jeder Pfarre beheimatet. Der Frauenbund, die schließen sich extra zusammen. Und weil das am Anfang die etwas intelligenteren und die KfD-Frauen waren, die einfachere Frauen, das ist heute nicht mehr. Mhm. Und damit auch die, bin ich auch im Frauenbund. Also, und ich merke, also das ist schon auch die Artikel, die da geschrieben werden. Es ist unsere Zeit. Also da bin ich also voll und ganz dafür.
Und bei der Arbeit jetzt in der Gemeinde, die Sie dann so mitgestaltet haben, da hat man dann von dem KfD durch Anregungen profitiert oder?
Ja, ja.
Was war so der Nutzen?
Ich habe von den Anregungen profitiert und wir waren dann auch zu dritt. Aber wir haben auch zum Beispiel selber über Hexenverfolgung, ich bin auch befreundet gewesen mit zwei, eine ist noch immer meine beste Freundin.
Ja.
Und die hat dann selber Referate auch ausgearbeitet. Also nicht nur was abgeguckt. Also insofern waren wir schon, aber es hieß dann immer zu dritt, das kann ein bisschen schwierig sein. Und das weiß ich auch mit Angela, Renate und ich. Aber Angela, die war so fleißig. Wenn man der heute ein Thema sagte, da hatte die das gestern schon fertig. Dadurch ist meine Verbindung zu Camillus auch sehr groß.
Und die Arbeit, die Sie dann betrieben haben, waren Vorträge, waren Diskussionen, waren...
Ja, 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 klar.
Ja?
Und aber, das weiß ich noch ganz genau, ich war ja dann auch ein bisschen fortschrittlich und dann ging es um frauengerechte Sprache. Und dann, das war aber noch nicht Pater Sperlbaum. Da hat der Pastor mich angerufen. Außerdem hatte ich noch eine Pastorin eingeladen. Hat der Pastor gesagt. Also das ging ja nun überhaupt nicht. Frauengerechte. Und wir haben die Gebetbücher, da hat mein Mann sogar mitgemacht, da haben wir die Lass uns loben, Brüder loben. Heute, was eine Selbstverständlichkeit ist, das haben wir umgeschrieben, beziehungsweise markiert, dann da so Zettelchen rein. Und dann sagte, und ich war mir immer so sicher. Ich denke, ich war mir so sicher, dass das richtig war, was sie gemacht haben. Deshalb wollte ich da überhaupt keine Hemmung zu haben.
Ja.
Also, das dauert. Und meine Enkelin, ja, ich habe eine Enkelin, die ist sehr, sehr links. Aber Elena habe ich auch ins Herz geschlossen, weil die immer up to date ist. Mhm. Und die machen das ja jetzt schon, wer weiß wie lange.
Ja.
Und meine Schwester, auch von meiner Schwester habe ich das. Meine Schwester, die, ich sag immer meine kleine, große Schwester, weil die besseren Verstand noch hat als ich. Auf jeden Fall, dann hatte Ellen mir mal erzählt, ja, sie wäre jetzt auch in einer feministischen Gruppe, in Frankfurt. Im Städtemuseum, war die beschäftigt und hat auch noch anderes gemacht. Ich denke, feministische Gruppe, was ist das denn? Und als ich dann auf einmal hörte und ich hatte, und dass es auch feministische Theologinnen gibt, da war ich ja zufrieden, habe ich. Elisabeth Moltmann, ja. Ja, so ist mein Leben bis jetzt verlaufen.
Ja, ich habe noch ein, zwei Fragen sind noch so im Hinterkopf, die ich gerne noch eben anschließen würde. Einmal in den Unterlagen, Sie hatten jetzt zwei Söhne erwähnt, eine Tochter haben Sie auch.
Ja.
Ja. Und in den Unterlagen steht, glaube ich, dass die wieder in der Eifel lebt. Ist das richtig?
Richtig.
Ja. Aha. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, Sie hatten ja so gesagt, ich habe mich selber nicht als gute Mutter empfunden. Ne? Wenn man so hört, wie Sie von Ihren Kindern reden, wie Ihre Kinder auch von Ihnen reden, was Sie berichten, hört sich das doch an, als wenn das irgendwie hingehauen hätte.
Ja, aber ich war verunsichert. Ich weiß noch ganz genau, aber da bin ich auch nicht alleine. Als ich mit dem Christian nach Hause kam, das war der erste. Und wir hatten damals ja, da war im Elisabeth-Krankenhaus, wir kriegten keinerlei Unterstützung, als wir, die hatten da irgendein Läppchen im Mund. Und dann habe ich dieses Kind da auf das Bett gelegt und habe gedacht, du kannst nie mehr in deinem Leben frei sein. Weil ich dieses Kind hatte. Und ich insofern, da hat manchmal mein Mann zu mir gesagt, sagte Ulla, wenn ich den Christian fährt, damals war ja noch mit Windeln und so, das fiel mir ja auch alles schwer, da sagte er zu mir, Ulla, du musst auch mal mit dem Kind reden. Also ich vor lauter das richtig machen. Also insofern war ich sicher keine gute Mutter. Also obschon mir andere Frauen das auch erzählt haben. Ich weiß, dann hatte man ja auch die Benachrichtigungen geschrieben. Und dann war mir das immer so schwer, mich zu bedanken für die Glückwünsche. Und dann sollte ich ja auch immer schreiben, glücklich ich bin, ich war es nicht. Mhm.
Aber Sie hatten eben auch erzählt, ein starker Rückhalt dann, eben Ihr Mann, mit dem man wahrscheinlich auch über sowas reden konnte.
Ja, ja? Mit dem Karl-Heinz, wir konnten drüber reden. Und das hat uns auch immer wieder gerettet. Und und die Maria, Sie glauben nicht, die hat einen Landwirt, einen Bauern geheiratet. Und sie hatte ja auch Abitur gemacht. Und dann kommt die eines Tages und sagt, sie hat einen Freund und dann ist der Bauer. Und mein Mann kommt aus dieser Gegend und er kann das Dialekt. Und er hat Bücher über Mühlen, ein Buch über Mühlen geschrieben. Und er hatte immer gesagt, wenn ich da irgendwo angestellt habe, und dann habe ich sofort Dialekt gesprochen und dann waren die Leute bereit, mir was über ihre Mühle zu erzählen. Ja. Also insofern ist Karl-Heinz, das ist ein Eifler. Und weil wir lange in Wachsweiler gewohnt haben, das hat mich dann, und dadurch bin ich ja auch der Eifel zugewandt. Mhm. Ich kenne die Eifel. Und das ist, ich habe immer gesagt, das ist eine Hassliebe, weil meine Schwiegermutter, jedenfalls, und das mit der Eifel, jetzt ist das so, jetzt will die Maria einen Bauern heiraten. Und der Franz ist Bauer. Kein Vertun, aber ein sehr kluger Mensch. Ich habe eine ganze Nacht geweint. Ich denke, wie soll die Maria das machen? Die hat keine Ahnung vom Kochen, die hat von nichts eine Ahnung. Und jetzt ein Bauernhof. Und wir sind ja mal bei den Eltern gewesen. Auch nicht der ordentlichste Bauernhof. Ja, aber die Maria hat das geschafft. Die Maria, und dann kam das große Unglück. Sag ich jetzt was Bekanntes?
Nein, erzählen Sie, bitte. Ja,
der Benedikt ist da, die haben dann drei Kinder gekriegt, ja, so wie ich auch. Und bei Maria, bei mir war das letzte ein Mädchen und bei Maria war das letzte ein Junge. Und dann ist der Benedikt, dann hat er Rasen gemäht und dann hat er so einen kleinen, ich komme jetzt nicht auf das Wort, und dann hat er an der falschen Stelle das Gras ausgeschüttet und dann war er unter dem Gerät hängen geblieben. Und dann war er so gut wie tot und dann ist er nach Aachen ins Klinikum. Dann wurde ein SARS gefragt, ob die Eltern bereit wären, seine Organe zu spenden.
Ja.
Deshalb, das war ganz schlimm und das hätte, aber dieses Schicksal hat Maria und Franz, bei manchen geht das da ja dann auseinander, aber ja, bei Maria und Franz ist das gefestigt und ich sagte mal neulich, ich sage Maria, ich habe den Eindruck, dass der Franz das auch schon eher überwunden hat als du. Nee, sagte Mama, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und der Benedikt ist glücklicherweise nach meinem Mann gestorben. Nur ein paar Monate.
Ja.
Aber so, dass er das nicht mehr erlebt hat. Aber, und wissen Sie, und Maria, die engagiert sich heute mit Menschen zusammen, deren Kinder gestorben sind,
ja,
unter diesen Umständen. Aber die jetzt, und mit diesen Menschen, da wird ja nicht so sehr nach gefragt. Es wird immer nach den Menschen gefragt, die überlebt haben mit den Organen. Aber es gibt ja auch die, das war ja von Maria und Franz, ist bis heute Maria macht immer eine Kerze an, wenn die zu uns kommt oder ja. wenn die, weil sie ja dann an Benedikt denkt. Aber das, und das, da bin ich auch froh drüber. Denn Maria kennt sich mit jetzt aus und ich habe die mal erlebt, hier in Essen war auch mal so eine Tagung. Da habe ich gestaunt, mit wem die Maria, mit welcher Sicherheit die da spricht. Also, und natürlich habe ich gelernt, wir sind doch nicht die Einzigen, denen was Schlimmes passiert. Ja. Wir sind doch nicht die Einzigen.
Ja. So ein bisschen habe ich den Eindruck, bei allem, was Sie auch von Ihren Kindern erzählen, dass Sie als Eltern, also Ihr Mann und Sie, denen doch irgendwie so diesen kommunikativen, dieses Nachdenkliche beigebracht haben, dass man miteinander spricht, ja. dass man sich auseinandersetzen muss ja. Mit Dingen, die einen auch belasten. Ja. Und dass sie das ihren Kindern vermittelt haben und das vielleicht auch ein Grund ist, warum sie in meinen Augen dann doch irgendwie gute Eltern und auch eine gute Mutter waren. Weil, ja.
ja. Und schön ist auch noch, unsere Kinder kamen ja immer und mein Mann auch, und so um die Mittagszeit, so dass wir immer zusammen gegessen
haben. Ja.
Und dann habe ich damals ja auch schon über Emanzipation und die Frauen. Und dann heiratet der Stefan und siehe da, er geht mit seinen Kindern schwimmen an dem ersten und er geht in die Kita mit denen. Und da war ich dann natürlich stolz. Da habe ich gedacht, das hatte was bewirkt. Und der Stefan sagte immer, wenn eins unserer Kinder Geburtstag hat, die Kollegen, die bleiben alle länger, weil sie das Gedöns dann nicht haben.
Ja.
Aber er fuhr nach Hause. Ja, das hat was bewirkt. Ja. Ja, also so gesehen, mit allen Für und Wider und Krach gab's auch. Aber wenn man dann so nachdenkt über sein Leben, das Positive überwiegt.
Ja.
Also, sorry.
Alles klar. Eine Sache zu dem, obwohl das auch ein gutes Schlusswort wäre, fällt mir jetzt ein, aber ich hatte noch eine, als ich Sie gefragt habe, ob wir heute uns treffen können. Da haben Sie sich erinnert, dass beim Singen das Lied lustig ist, das Zigeunerleben gesungen genau. wurde und dass Sie das nicht gut fanden, aber mit dieser Kritik nicht so auf fruchtbaren Boden gestoßen sind. Das würde ich gerne noch einmal ansprechen. Mir kommt das vor, wenn man mit so einem etwas wacheren, nachdenklicheren Blick an manche Dinge herangeht, ist es vielleicht manchmal auch schwer in so einer Gemeinschaft, ne, wo man ja nun weniger Gestaltungsmöglichkeiten auch hat. Ne. Sie können das sagen, aber ob sich da viel ändert, ist eine andere Frage.
Das ist eine andere Frage.
Ja.
Das ist wirklich eine andere Frage. Aber manchmal, dann kann ich nicht anders. Da muss ich was sagen. Das bereue ich dann hinterher auch nicht. Und ich hatte, was das Thema anbetrifft, ich habe mich ja auch mit dem Judentum so sehr beschäftigt. Und ich habe eine Zeit lang mal in der Synagoge in Essen Führungen gemacht. Das war, aber ich war da nicht, ich war da zu bescheiden. Da war eine Leiterin, Edna Brocker heißt sie. Und ich bin aber nie nach einer Führung da zu den Leuten gegangen, die was zu sagen haben, hab gesagt, oh, das fanden sie gut. Das Einzige ist, was ich mal genossen habe, da waren Priester. Die hatten einen Priestertag und dann konnte ich die Priester führen. Da habe ich mich aber groß aufgebaut. Da habe ich gedacht, so, jetzt werdet ihr mal von der Frau geführt. Also das ist ein großes Thema für mich, auch Frauen in der Kirche. Und also das bleibt auch. Mhm.
Ja, das wäre jetzt noch eine Frage, so aktuelle Themen, mit denen Sie so sich auseinandersetzen.
Ja.
Wo Sie ein Buch drüber lesen oder drüber nachdenken.
Ist im Moment so. Bücher lese ich, aber ich habe nicht mehr so den Nerv. Und da merke ich bei mir selber, dass ich das, manche Bücher, die sind mir dann auch zu schwierig. Und andere, also es wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Buch lese, dass ich denken würde, da würdest du mal gerne drüber sprechen. Ja. Zum Beispiel nicht.
Aber so im kleineren Rahmen, Sie hatten gesagt, nach der Morgenandacht würden Sie gerne mal diskutieren, ist Ihre Lust am drüber sprechen trotzdem geblieben?
Ja.
Okay.
Das würde ich auch gerne machen.
Ja.
Also ich, in Aachen sagt man, ich bin ja so ein Mullian. Zum Beispiel an meinem Tisch, ich weiß auch gar nicht, warum ich an den da hingesetzt wurde, aber da sind ja auch zwei Leute aus dem, wie nennt man das, aus dem Betriebsrat, das nennt man anders.
Der heißt Heimbeirat.
Heimbeirat. Mhm. Ja. Und ich habe immer so den Eindruck, und da ist noch einer, der hat auch irgendwie einen Doktortitel. Und dann habe ich aber mal gesagt, weil ich da so unvorbereitet an diesen Tisch kam, dann habe ich ihm auch mal gesagt, ich würde auch mal gerne sagen, wie scheiße und die anderen. Aber das habe ich auch nicht schlau gemacht. Und da wird bis jetzt immer noch einer mit Doktor angesprochen. Und den habe ich auch schon öfter auch in einem Gottesdienst gesehen, obschon ich ehrlich gesagt, da würde ich mit dem Herrn Baltes mal gerne drüber sprechen. Mir gefällt der Gottesdienst nicht.
Mhm.
Wobei er auch schon mal zu mir nach Hause gekommen ist. Also mit diesem, diese Geräte alle haben, wo dann vorgesungen wird. Und also ich finde das schrecklich. Warum? Aber das spart ihm dann, dass er dann einen Zettel ausgibt, wo die Lieder draufstehen. Und dann mit diesen Bewegungen, ja, das muss ich ja nicht unbedingt im Gottesdienst. Mhm. Also ich würde da, aber soll ich das machen? Soll ich da mit ihm drüber sprechen?
Ja.
Oder die Konsequenz ziehen, dann gehe ich da nicht hin. Brauche ich mich ja nicht zu ärgern.
Mhm. Also ist eine Frage und ich kann da auch, weil ich da ja, wenn er denn da ist, habe ich meistens, muss ich ja arbeiten, da kriege ich ja von dem Gottesdienst nichts mit. Ne? Aber so manche Rückmeldungen, die ich mal höre, klingen so, als wenn das Ganze sehr, ich will jetzt nicht sagen verkrustet, aber sehr eingefahren ist.
Ja.
Und manchmal gibt's da ja Situationen, wo alles reden nichts nützt. Ne?
Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, das ist so eine Situation, aber für mich hört es sich manchmal ein bisschen so an.
Ja, und ich denke, das dauert nie länger als, und das Prozedere, das habe ich erst zwei Gottesdienste mitgemacht. Das Prozedere ist immer gleich.
Ich höre immer nur die Lieder und denke immer, das sind ja die gleichen Lieder wie in der letzten Woche.
Ja,
aber,
genau. Genau.
Das ist immer dabei.
Genau. Dieses, ich meine, wenn man das mit, als da getanzt worden ist und als da dieser Tag war, da war ich ja echt begeistert. Also ich habe da gar nicht viel mitgemacht, aber wie das muss ich allerdings auch sagen, die jungen Leute hier, die haben das ganze Jahr ins Rollen gebracht und dann auf einmal dann wurde Polonaise gemacht, aber ohne die jungen Leute wäre es gar nicht gegangen. Die haben da die Stimmung reingebracht. Also das habe ich schon.
Ja. Aber das ist ja deren Beruf,
ja,
im Sozialdienst.
Ja.
Ne?
Und klar, aber so, also ich habe das nicht als selbstverständlich angesehen.
Ja.
Und insofern, aber ich habe da nie Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich, der Herr Baltes ist auch schon mal bei mir gewesen und ich erinnere mich gut, in der Corona-Zeit boten die Baltes an, einen Telefongottesdienst zu machen. Und den habe ich sehr regelmäßig gehört.
Ja.
Und da habe ich Sachen, das weiß ich heute noch, was mir da gut getan hat.
Also Sie meinen, wenn Sie den Gottesdienst hier so ein bisschen kritisieren, aber da so Anmerkungen zu hätten, eigentlich könnte Herr Baltes es besser.
Ja.
Und das ist ein Gedanke, dann würde ich sagen, dann kann man doch vielleicht mal mit ihm reden, mit dieser positiven Botschaft.
Denn,
ne?
Denn ich bin in die Jonakirche, bin ich ja auch dann gerne gegangen. Und er hat ja dann auch, das fand ich so toll, über den Ludgerus gesprochen, weil er ja als evangelischer Mensch sich nicht so mit den Heiligen, obschon der so früh war, und ich weiß das ja auch alles. Aber das fand ich so toll. Und ich habe nur den Eindruck, und da hoffe ich, da setze ich mich in, dass ich mich da in ein Fettnäpfchen setze. Ich höre ja nicht mehr gut. Und wenn er predigt in der Jonakirche, dann der spricht verhältnismäßig leise. Mhm. Und das war immer schwer, dass ich ihn nicht verstehen konnte. Deshalb, also er hat so ein bestimmtes Schema, und ich war ja jetzt auch erst zweimal da.
Ja, klar.
Er hat so ein bestimmtes Schema und ich denke, wenn er das jedes Mal macht, dann gibt er sich auch nicht viel Mühe.
Auf der anderen Seite eben, wenn Sie mit dieser positiven Botschaft, er kann es doch besser, warum macht er denn hier für uns nichts? Ja. Dann kann man das auch mal ansprechen, denke ich, weil das ist ja ein Lob, verbunden mit Motivation und...
Ja, klar. Ja, klar.
Und wenn er das krumm nimmt, naja gut, dann, oder krumm nehmen würde, aber das glaube ich nicht.
Auch
ja,
das glaube ich nicht. Naja, also denken.
Einmal würde ich noch sagen, den Heimbeirat hatten Sie eben schon mal angesprochen. Irgendwann gibt es ja auch wieder, ist noch ein bisschen hin, aber gibt es ja auch wieder Neuwahlen. Da denke ich, da kommen Sie mir auch wie eine ganz gute Kandidatin vor. Immer gut informiert. Und engagiert.
Und ich kenne ja auch die Adi Bartsch. Die hat nachher auch meine Gruppe übernommen. Adi Bartsch kenne ich ganz gut. Und Adi Bartsch zum Beispiel ist ja auch überhaupt keine Hausfrau. Da hat sie, und ich weiß, wie schwer alles war, hinterher, als sie zu Hause war und dass sie ihre Zigaretten rauchen muss. Aber, und jetzt kriege ich auch kein, wir sprechen immer mal, aber es ist nicht so, als wenn ich jetzt froh wäre, mit Adi sprechen zu können. Die hat sich auch verändert in der Zeit.
Ja.
Und dann lasse ich sie auch.
Na klar, man will sich ja nicht aufdrängen oder nicht die Vergangenheit wieder heraufbeschwören, sondern wenn was vorbei ist, dann...
Ja.
Einmal würde ich gerne noch zurückkommen, so zu dem, Sie hatten gesagt, Sie werden sich jetzt hier einfinden, Sie haben das sich bewusst hier entschieden, hier zu leben jetzt. Ne?
Ja.
So, die Ansätze können ja verschiedene sein, ne? Dass man sich ein bisschen mehr einbringt oder dass man eben sich mehr zurückzieht und in seinem Zimmer so die Sachen macht, die man machen kann. Sie haben ja alle Technik, die man braucht, Tablet steht da, Bücher sind hier. Ne?
Ja, klar, ich hab alles, was ich brauche.
Ja. Jetzt würde ich so gerne noch wissen, so gibt es, das Singen hatten Sie schon gesagt, da könnte man dran arbeiten, aber gibt es auch ein Angebot, wo Sie waren und wo Sie sagen, das war richtig toll, das gefällt mir?
Ach, das mache ich im Grunde genommen, ich mache alles mit.
Ja.
Auch mit dem Singen. Ich bin ein bisschen überzeugt, dass das Lied nicht mehr gesungen wird. Und wenn es gesungen wird, dann ärgere ich mich. Aber an sich diese Lieder, auch uralte Lieder, die man ja schon vergessen hatte.
Mhm.
Aber da habe ich nichts gegen.
Ja.
Also ich mache gerne mit. Mhm. Und beim Bingo und was so ist. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Angebot von dem Haus. Ich weiß nicht, ob früher die Angebote für die Bewohner...
Ich bin ja so 30 Jahre in dem Beruf und in dieser Zeit hat man immer gesehen, wie das mehr geworden ist, auch wegen aufgrund gesetzlicher Forderungen, weil gesagt wurde, da muss diese, da, so Leute müssen eingestellt werden und was weiß ich. Ne? Aber ja. Das hat sich sehr zum Guten entwickelt. Ja.
Ja, weil ich ja auch vorher, da war ich ja vorher in der anderen, glauben Sie, ich komme auf die selbstverständlichsten Namen nicht. Ja. Ich war ja erst in der Kurzzeitpflege.
Ja.
Und dann war die Zeit vorbei. Und dann war ja dann Altersheim. Das wird ja immer geschönt, Senioren.
Ja, Pflegeheim, was weiß ich was alles. Ja. Damit man nur nicht Altersheim sagen muss, weil das von früher immer noch eben diesen Verwahrruf hat, so, ne? Ja. Ja. Wird nichts unternommen, nichts angeboten, aber das ist ja heute auch nicht mehr so.
Ja.
Von daher darf man sich begrifflich auch ein bisschen absetzen davon.
Ja, klar. Da hatte ich mich jetzt auch schon irgendwie so weit eingelebt, aber ich wusste immer, weil das hier meine Heimat ist sozusagen. Und hier ist eine Frau Demke. Und da kann ich mich genau erinnern. Und mein Mann hat ja viel fotografiert und wir haben so eine Latte von Alben und die sind hervorragend. Alle, Karl-Heinz war so gründlich und das weiß ich noch genau, als der Herr Demke, der ist gestorben und die Frau Demke und der Sebastian, die war nicht so, die erschien eher selten, aber der Sebastian hat auch mit einem der Kambelianer immer was gespielt und ich wusste, dass der auch sein Schicksal hat und jetzt würde ich so gerne diese Alben gucken, denn der Herr Demke, der hat auch fotografiert, aber er hat sich ja nicht fotografiert. Und deshalb gibt's bestimmt Bilder, wo er drauf ist. Und sowas fällt mir dann ein. Das fällt mir dann ein.
Ja, ja.
Und dann kann ich mal gucken. Ich habe auch schon mal gedacht, wissen Sie, irgendwann bin ich ja nicht mehr da und die Kinder, und der hat ein Inhaltsverzeichnis gemacht, so dass man gucken kann, was wann wo war. Es sind auch Landschaften, aber es sind mehr die Menschen.
Mehr die Menschen, ja.
Mehr die Menschen.
Ja.
Und wo wir, natürlich, ich habe dann immer gesagt, man macht ja vor allen Dingen viel Bilder im Urlaub. Und dann denkt man immer, die haben wohl nur Urlaub gemacht.
Ja, sehen Sie, das ist bei dem Gespräch jetzt sonst immer Thema bei den Gesprächen. Wo waren Sie im Urlaub? Und hier war so viel anderes zu erzählen, dass wir von dem Urlaub überhaupt nicht geredet haben.
Genau. Genau.
Ja, okay. Genau. Aber haben Sie auch gemacht, also.
Natürlich habe ich das gemacht. Ja. Irgendwann haben wir, als Lehrer hat man ja, wir sind immer zu meiner Schwiegermutter gefahren, weil die dann also auch Witwe wurde und allein in dem Haus. Aber bis wir dann eines Tages gesagt haben, nee, jetzt wollen wir aber auch mal. Und das hat dann auch geklappt. Da haben wir schöne Dinge. Und mein Mann, der ja nicht gern zu Fuß gegangen ist, wenn ich hier so mit ihm, sagt dann immer, da musst du dann schon wieder einen Umweg machen. Aber wenn es im Gebirge war und den höchsten Punkt erreichen, dann hat er das getan. Dann sind wir oben und können uns loben. Ja. Ach, das sind viele Erinnerungen.
Ja.
Und Gott sei Dank, meine Mutter ist ja dann auch freiwillig aus dem Leben gegangen. Ihre Depressionen, die waren schon schlimm. Und wenn ich aus der Schule kam und alles stand rum, da wusste ich, die Mutter liegt mit Depressionen im Bett. Also ich habe auch meins abgekriegt. Aber... Ja. Und ich bin immer, weil ich ja nun auch Krankheiten habe, da hieß es immer, ich habe mich immer gewehrt. Ich sage, ich habe nicht die Depression meiner Mutter, weil die hat die nämlich vor mir ausgebreitet. Morgens um 5:30 rief die an. Hat das Elend der Welt über mich ausgebreitet. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Ja, aber jetzt, und ich stelle halt eben auch einfach jetzt fest, hier bin ich von Menschen umgeben, wo das Alter auch seine Zücken zeigt und komm mit dem Rollator, wer noch mit dem Stock kommt, das ist schon was Besonderes und wer ohne Stock kommt, ist auch schon was Besonderes.
Ja.
Aber das ist jetzt meine Umgebung und ich merke auch, dass auch jeder Mensch auch hier ein Individuum ist.
Frau Weiß, ich bedanke mich vielmals für das interessante Gespräch.
Ja. Ja. Danke Ihnen auch.
Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Feedback wäre in jedem Fall möglich auf ruhrtal.letzcast.fm, alles klein geschrieben. Und das würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal wieder reinhört. Bis dann.